Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Der heutige Predigttext, die Geschichte von der Heilung des Gichtbrüchigen oder des Gelähmten, steht bei Markus im 2. Kapitel.
Jesus ging wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen.
Hauptsache gesund. Wie oft, liebe Gemeinde, haben Sie und ich das gehört, vielleicht auch gesagt? Hauptsache gesund. Oder dasselbe in anderen Worten: Die Gesundheit ist doch das Wichtigste im Leben. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der so viele Risiken und Nöte auf uns eindrängen, scheint hier die letzte Verteidigungslinie zu liegen. Wenn schon die Heizung heruntergedreht werden muss, wenn schon die liebgewordenen Restaurantbesuche sich verringern müssen, wenn es schon nicht mehr zum gewohnten Urlaub reicht, das relativiert sich doch alles gegenüber dem einen, der Gesundheit. Hauptsache gesund. Wie sehr das für uns die Hauptsache ist, haben die beiden Covid-Jahre gezeigt, die hinter uns liegen und im Grunde immer noch nicht ausgestanden sind. Da hat unsere Gesellschaft auf alles verzichtet, was nicht unbedingt notwendig für das Leben schien. Kontakte, Gottesdienste, Schule, außerhäusliche Arbeit, Theater, Sport. Alles gestrichen. Lockdown. Milliarden Steuergelder zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgeschäden. Schuldenbremse aufgehoben. Bazooka. Und das alles, damit wir gesund blieben. Hauptsache Gesundheit. Was freilich für lange Zeit, bevor es die Möglichkeit der Impfung gab, nichts weniger bedeutete als Hauptsache Überleben. Doch müssen wir gar nicht an das Massenphänomen Covid denken. Wir wissen ja aus unserem persönlichen Leben, wie grundlegend die Gesundheit ist, wie stark uns Krankheiten einschränken, belasten, quälen. Wir wenden ungeheuer viel Zeit und Geld für Prävention und Therapie aus um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Die Erwartungen, die wir in die Medizin setzen, sind hoch. Wenige Gazetten werden so eifrig gelesen wie die Apothekenblätter. Und unsere Dankbarkeit gegenüber Ärzten oder Therapeuten, die uns helfen und verlässlich betreuen, ist grenzenlos. Kaum ein Metier genießt höheres Ansehen als der Arztberuf. Es ist also völlig verständlich, was die vier Männer tun, von denen unser Predigttext erzählt. Sie sind Freunde, Nachbarn oder Familienangehörige eines Mannes, der gelähmt ist. Seine Beine tragen ihn nicht, er kann nicht laufen und das offenbar schon seit langer Zeit, vielleicht seit seiner Geburt. Und damit fehlte ihm mehr als die Fähigkeit, seine Beine zu bewegen. Laufen, das ist ja ein Stück Freiheit, Bewegungsfreiheit, Freiheit zu voller, selbstbestimmter Teilhabe am Leben. Umso mehr in einer Zeit, in der es noch keine Rollstühle gab, Fahrstühle erst recht nicht. Wenn der Gelähmte irgendwo hingelangen wollte, war er ganz und gar auf andere angewiesen, auf Leute, die bereit waren, ihn zu tragen. Und jetzt hatte er ein Ziel, zu dem er unbedingt gelangen wollte. In seinem Dorf gab es nur ein Gesprächsthema, das im nahen Kapernaum ein Heiler war. Ein Wunderarzt, dem ein gewaltiger Ruf vorausging, weil er in allen möglichen hoffnungslosen Fällen zu helfen verstanden hatte. Die Kranken strömten ihm zu. Es gab regelrechte Volksaufläufe. Sie brachten alle Kranken und Besessenen zu ihm, wie es im vorausgehenden Kapitel des Markus-Evangeliums heißt. Und er half vielen, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren. Wenn Jesus vielen half, warum nicht auch ihm, dem Gelähmten? Warum sollte nicht auch er geheilt werden, wieder laufen können? Er setzt alles auf diese Karte. Träger werden gewonnen. Sie nehmen den schweren, unbeweglichen Mann mit seiner Matratze auf die Schultern, zurren die Last mit Seilen an sich fest und ziehen los. Schnitt. Ein Haus in Kapernaum. Ein großer Raum, Flachdach, kleine Außentreppe, die nach oben führt. Der Raum ist gestopft voll. Männer und Frauen stehen dicht an dicht, sie quellen durch die Tür auf die Straße. In ihrer Mitte der berühmte Wunderheiler. Doch er ist nicht hier, um zu heilen. Er tut das, worin er seine eigentliche Aufgabe sieht. Er redet. Und die Leute, die sich hier um ihn drängen, sind deshalb da. Sie wollen ihn reden hören. Denn das ist der andere Ruf, der Jesus vorauseilt. Wie er reden könne. So habe man noch nie jemanden reden gehört. Er rede mit Vollmacht, heißt es kurz zuvor in unserem Evangelium. Das heißt, er spricht mit Autorität und Überzeugungskraft. Mit solcher Autorität und Überzeugungskraft, dass die Zuhörer an seinen Lippen hängen, seinen Sätzen folgen und schließen, ja, so ist es. Es ist wahr, was er sagt. Aber was sagt er denn? In unserem Predigttext heißt es kürzelhaft, er sagte ihnen das Wort. Knapper und unanschaulicher geht es nicht. An anderer Stelle drückt der Evangelist sich konkreter aus. Jesus predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das also ist das Wort, das die Leute in seinen Bann zieht. Die Botschaft, dass eine große Wende, ja die große Wende, im Gang ist. Dass endlich wahr wird, was von den Propheten verheißen wurde und so lange schon vom Volk Israel erwartet wird. Gott kommt und verändert die Welt. Jesus ist nicht der Erste und auch nicht der Einzige, welcher dergleichen verkündet. Warum packt gerade seine Botschaft die Menschen? Warum hängen sie dem an den Lippen, der hier in Kapernaum spricht? Eben weil er mit Vollmacht spricht, antworten diese Menschen. Vollmacht, das ist ja eine Autorität ganz besonderer Art. Sie ruht nicht in sich selbst, sondern sie ist erteilt, ist verliehen. Wer Vollmacht hat, der hat sie von anderswoher, durch den spricht eine andere, eine höhere Instanz. Eben das erfährt die Menge, die sich herandrängt, um Jesus reden zu hören. Wenn dieser Jesus von Gott und seinem anbrechenden Reich spricht, dann hat er die Vollmacht dazu von niemand Geringerem als von Gott selbst. Wenn er das Kommen Gottes ansagt, dann ist es eben dieser Gott, der ihn bevollmächtigt, der durch ihn spricht. Und dann fängt die Wende, die dieser Jesus ansagt, mit ihm, mit seiner Gegenwart unter den Menschen in Kapernaum an. Schnitt 2. Die vier Männer vom Dorf treffen mit ihrer menschlichen Last in Kapernaum ein. Es ist nicht schwer herauszufinden, wo der Heiler sich aufhält. Doch als sie an dem Haus ankommen, muss der Gelähmte erkennen, dass es unmöglich ist, zu Jesus durchzudringen. So nah am Ziel und doch durch die undurchdringliche Mauer der Menschenmasse von ihm getrennt. Aufgeben? Nein, er will geheilt werden, er will endlich laufen können, koste es, was es wolle. Kurze Beratung unter den Trägern. Dann steigen sie auf das Dach hinauf, sie schlagen ein Loch durch den Lehm zwischen den Dachbalken und lassen die Matratze mit dem lahmen Mann an ihren Seilen hinunter in den vollen Raum. Er landet direkt vor Jesu Füßen. Erstaunlicherweise ist der gar nicht erstaunt. Da liegt ein kranker Mann vor ihm auf dem Boden. Da gucken vier Männer durchs Dach. Das alles, während er, Jesus, vom anbrechenden Gottesreich spricht und seine Zuhörer auffordert, dieser frohen Botschaft Glauben zu schenken. Seine Reaktion auf die unvermittelte Veränderung der Szene, er bezieht die fünf Männer einfach in seine Rede vom Kommen Gottes ein. Er schaut sich nicht die Krankheit des vor ihm liegenden Mannes an, um ihn möglicherweise zu heilen, sondern er sieht ihren Glauben. Mit anderen Worten, Jesus stellt fest, dass die fünf seiner Botschaft das Vertrauen schon entgegenbringen, zu dem er die Menge auffordert, glaubt an das Evangelium. Indem sie sich voll Zuversicht an ihn wenden, so seine Schlussfolgerung, tun sie das, glauben sie bereits. Und so sagt er dem gelähmten Mann zu seinen Füßen zu, dass Gott in sein Leben schon gekommen ist. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Liebe Gemeinde, was wird der Mann zu Jesu Füßen in diesem Moment gedacht haben? Er will gesund werden, laufen können, deshalb ist er hier. Er hat den Arzt aufgesucht, nicht den Prediger. Und jetzt der Satz, dir sind deine Sünden vergeben. Enttäuschung? Vielleicht gar Erbitterung? Fühlt der Mann sich nicht ernst genommen, mit billigem Trost abgespeist, statt Heilung Seelenheil? Jedenfalls ein krasses Missverhältnis von Erwartung und Erfüllung. Doch zu den Merkwürdigkeiten des Textes gehört, dass er kein Wort darüber verliert, wie der Gelähmte Jesu Worte aufnimmt. Der Mann interessiert gar nicht mehr. Das Scheinwerferlicht wandert stattdessen zu einer anderen Gruppe und ihrer Reaktion. zu einigen Schriftgelehrten, also Bibelspezialisten, die sich offenbar unter die Zuhörer im Haus gemischt haben. Sie protestieren gegen den Zuspruch der Sündenvergebung. Aber nicht etwa, weil Jesus hinter der Erwartung des Kranken zurückgeblieben ist. Sie protestieren vielmehr, weil Jesus zu viel verspricht, weil er Unmögliches zusagt. Die Vergebung der Sünden zuzusprechen, das ist ausgeschlossen. Das kann niemand als Gott allein. Mit anderen Worten, was Jesus hier von sich gibt, ist Anmaßung, ist Gotteslästerung. Der schlimmste Vorwurf, den man einem frommen Juden machen kann. Die Schriftgelehrten sprechen ihren Vorwurf nicht laut aus. Da sie unter den Sympathisanten Jesu in der Minderheit sind, protestieren sie nur innerlich, in ihrem Herzen. Doch er, Jesus, bemerkt ihre Gedanken gleichwohl. Und er geht nun laut vor allen Ohren auf die Abwägung zwischen Heilung und Heil, zwischen Gesundheit und Vergebung ein. Nicht indem er erörtert, was wünschenswerter sei, sondern indem er fragt, was leichter sei, medizinisch hoffnungslose Fälle zu heilen oder Gottes Vergebung zuzusprechen. Dabei setzt er voraus, dass jedermann antworten wird, natürlich sei das Erste schwieriger, die Heilung hoffnungsloser Fälle. Abgesehen davon, dass man hier den Erfolg überprüfen kann, während Vergebung sich ja jeder Kontrolle entzieht. Und nun heilt Jesus den Gelähmten tatsächlich. Er befiehlt ihm aufzustehen, die Matratze zu nehmen und auf eigenen Beinen in sein Dorf zurückzulaufen. Wie gesagt, so geschehen, und alle Umstehenden brechen mit schauderndem Staunen in Gotteslob aus. Happy End, damit schließt die Geschichte. Aber dieses Happy End ist nicht ihr Ziel. Die Heilung ist hier für Jesus, der nicht zum Heilen, sondern zum Reden ins Haus gekommen ist, nur Mittel zum Zweck. Er will mit ihr den Vorwurf der gotteslästerlichen Anmaßung widerlegen. Wenn er den unheilbar Kranken geheilt hat, dann muss er erst recht fähig sein, das scheinbar Leichtere zu tun, dem Sünder die Vergebung Jesu zuzusprechen. In Wirklichkeit ist es freilich das Schwerere. Die Schriftgelehrten haben ja recht. Vergebung zuzusprechen, das ist Gottes Sache. Oder dessen, der in der Vollmacht Gottes spricht. Den hat der Gelähmte, den haben die Umstehenden gehört. Eine bunte, bewegte Geschichte. Aber liebe Gemeinde, an einem Punkt kann sie doch ein Unbehagen hinterlassen. Darin, dass sie einerseits so viel Aufhebens um den Kranken und seine Heilung macht und andererseits ihm wie seinem Schicksal die Rolle zuweist, nur Mittel zum Zweck für Jesu Botschaft zu sein. Gehört Jesu helfende, heilende Zuwendung zu den Kranken, den Armen und den Leidenden nicht selbst in seine Botschaft vom anbrechenden Gottesreich hinein? In der Tat, gerade das Markus-Evangelium mit seinen vielen Geschichten von den Heilungen Jesu macht klar, dass seine Hilfe in vielfältigen Leibesnöten, vom Hunger bis zu Krankheit und Tod, ein unablösbarer Bestandteil seines Wirkens war. Und so hat die Hilfe für leidende Mitmenschen, gerade auch von Kranken, von Anfang an schlechterdings zum Lebensstil auch der Christenheit gehört und tut es bis zum heutigen Tag. Verkündigung des Reiches Gottes ohne tätige Hilfe gibt es nicht. Unser heutiger Predigttext zeichnet also ein Bild, das man in das weitere Panorama vom Wirken Jesu stellen muss. Doch hält der Text auch seine besondere Botschaft bereit. Die Gesundheit, sie ist gewiss eines unserer höchsten Güter. Nach Krankheit geheilt, wieder schmerzfrei, wieder leistungsfähig zu sein, gehört zu den glücklichsten Erfahrungen, die das Leben bescheren kann. Doch das Höchste, die Hauptsache, wie wir gerne sagen, ist die Gesundheit nicht. Was Jesus dem Gelähmten zuspricht, die vergebende Liebe Gottes, darauf kann er vertrauen, wie groß oder klein seine körperliche Leistungskraft auch ist. Sich auf diese Liebe verlassen zu können, davon zehrt er in Gesundheit, in Krankheit und noch im Tod. Davon zehren wir in Gesundheit, in Krankheit und noch im Tod. Das verleihe Gott uns allen. Amen.